Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut. Und lieber Clemens, ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich nach ganz, ganz vielen prominenten Interviews über das persönlichste Album meines Lebens, das neue Yoga-Buch oder das Kinderbuch mit der Frau, auch mal Lust auf was anderes hatte. Und mein dringendes Begehr war, mit Menschen zu sprechen, die nicht prominent sind, aber trotzdem viel zu erzählen haben.
Und da haben wir uns gedacht, nehmen wir doch quasi den Sommer, die Sommerpause für genau diese Interviews.
Ja.
Und nichts gegen unsere Promis, aber ich würde sagen, es war eine mega gute Idee, oder?
Ich finde auch. Wir haben uns ein Mit den Waffeln einer Frau Spezial einfallen lassen und planen einfach mal Menschen zu Wort kommen zu lassen, die in ihrem Job sehr viel erleben. Und genau so einen haben wir heute bei uns. Er macht den Anfang. Er ist Tatortreiniger.
Thomas Kund.
Und der liebe Thomas hat natürlich ein bisschen Rückenwind auch gekriegt durch die Serie mit Bjarne Mädel, der Tatortreiniger. Da kam viel Witz rein und auch viel Leben, muss man sagen. Aber Thomas setzt bei allem nochmal einen drauf, weil der wirklich Geschichten auf Lager hat. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen.
Das stimmt. Ich weiß jetzt, dass es trockene und feuchte Messis gibt zum Beispiel.
Ja, und ich weiß, dass Frauen anders verwesen als Männer, dass man als dicker Mensch anders verwest als dünner. Mhm. Allerdings hat er mir gesagt, wenn ich jetzt plane zu sterben, muss ich auf nichts Spezielles achten. Es macht alles gleichermaßen viel Dreck. Also in diesem Beat wird dieses Gespräch laufen, nur damit wir uns schon mal drauf einstellen.
Lieblingssatz, ihr Bruder hat Scheiße in Gläsern gesammelt.
Ja. Hört rein in unser Sommerspezial mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Tatortreiniger Thomas Kund.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Zuhörer und Zuschauer der gepflegten Unterhaltung, ich habe heute einen ganz besonderen Gast und die Anwesenheit des Gastes erklärt auch meine alberne Verkleidung, die nämlich gar nicht wirklich eine Verkleidung ist, sondern so ähnlich sieht seine Berufsbekleidung aus. Denn er arbeitet an speziellen Orten, wenn es blutig wird, wenn es klebrig wird, wenn es Kafkaesk wird, dann kommt er ins Gespräch. Bei ihm sieht es an seinem Arbeitsplatz so aus wie bei mir, wenn ich 3 Wochen im Urlaub war und man den Kühlschrank öffnet. Ich freue mich ganz besonders auf einen tollen Mann, Tatortreiniger Thomas Kund.
Hi.
Jetzt wird Musik eingespielt. Welche Musik würde man einspielen, wenn du zur Tür reinkommst? Muss es was mit Tod sein?
Nicht zwingend.
Nicht zwingend, nicht. Oder?
Also ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch.
Das würde ich doch auch mal sagen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Würde es dich stören, wenn ich die Kapuze schon etwas lockere?
Ist gar nicht so schön, oder?
Ist gar nicht mal so schön.
Ja.
Wir behaupten
und das sind aber die Anzüge, die die Kripo trägt.
Das hast du doch nicht an. Das ist ja, das kommt ja alles durch.
Das ist nur, um keine DNA an den Tatort zu bringen. Die Anzüge, die wir tragen, die sind gasdicht. Da schwitzt du richtig drin. Also die sind dann nochmal, also dieses gasdicht bedeutet halt,
Da geht gar nichts.
Ja.
Und wir haben es mit unterschiedlichsten Flüssigkeiten, Gerüchen und auch Materialien zu tun. Ich habe sehr viele Fragen. Jetzt, wir fangen mal ganz vorne an, Thomas, weil ich meine, dein Leben ist ja, das ist ja wirklich spektakulär. Also bist du als Kind, als Vierjähriger, so wie andere Kinder, irgendwie zu deiner Mama gegangen und hast gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich Tatortreiniger werden?
Genau.
Nein!
Also mein Traumberuf war als Kind Schäfer.
Oh, das kann ich nachvollziehen, aber auch monoton. Ich würde sagen, da hast du es jetzt abwechslungsreicher.
Könnte ich jetzt nicht mehr. Aber mein Sohn, der ist 10, der hat jetzt neulich gesagt, er ist getrennt lebend, ich habe ihn aber regelmäßig und wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander, also seine Mama und ich. Mhm. Und er hat jetzt neulich gesagt, ja, ich wäre Tatortreiniger.
Und siehst du mal, nur weil es noch keinen Tatortreiniger davor bei euch in der Familie gab, hattest du kein gutes Vorbild, aber
und
offensichtlich.
Sie hat gesagt, bist du sicher, da musst du so eklige Sachen wegwischen, das stinkt, da musst du so Sachen wegräumen und so. Sagt er, nein, ich will auf der Bühne stehen wie mein Papa.
Ach so. Und du stehst ja wirklich auf der Bühne. Ja. Dazu wirst du mir später noch ein bisschen was erzählen, weil das natürlich wirklich so ist. Ich meine, ich habe ja mit so vielen Menschen in meinem Leben geredet, aber wenn du mir gegenüber sitzt, ich habe jetzt gerade gesessen, wie eine Bekloppte mir Fragen notiert, weil ich natürlich 1000 Einfälle hatte, was ich alles von dir wissen will. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer zu Hause auch die gleichen Fragen haben und die dann ganz glücklich nach Hause gehen. Ist das der offizielle Name Tatortreiniger? Ist das die Bezeichnung deines Berufs?
Also klüger wäre wahrscheinlich Leichenfundort-Desinfektor oder Desinfektion. Mhm. Aber dieser Begriff Tatortreinigung, der hat ja so ein bisschen was so Mystisches. Wenn wir da auf unseren Arbeitssachen haben wir hinten drauf Tatortreinigung. Wenn man dann jetzt zum Beispiel Mittagspause macht und man geht irgendwo in ein Einkaufszentrum.
Wurststand irgendwo.
Und du gehst so durch, dann hörst du so hinter dir so, guck mal, Tatortreinigung. Ja. So dieses True Crime, dieses, oh, da würde ich gerne mal durch ein Schlüsselloch gucken.
Mhm. Ja, das. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob alle wirklich aushalten würden, da durchs Schlüsselloch zu gucken. Tatort setzt ja auch ein Verbrechen voraus. Das ist ja bei dir gar nicht unbedingt gegeben, oder?
60% unserer Fälle sind eher Menschen, die versterben und Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen.
So.
Okay. So habe ich beim ersten Mal auch geguckt. Also, wenn man das erste Mal so, ja, da ist jemand verstorben. Ich meine, man kennt die Fernsehsendung und denkt, Bjarne frisches Mädel. Blut wegwischen.
Also Bjarne Mädel, deswegen, du sprichst es gerade selber an. Der Tatortreiniger Bjarne Mädel, hat der dir geholfen, was deinen Job angeht, dass die Leute sagen, oh, habe ich gesehen im Fernsehen, der ist lustig, der Bjarne Mädel. Der
also, ich
macht
werde
ja
immer
auch
drauf
sowas.
Angesprochen, ja. Das ist ja klar. Die Fälle, die der erlebt in seiner Sendung, also in dem Format, die sind nicht unrealistisch. Wenn man die weiterdrehen würde, also das Einzige ist, er kommt, wischt frisches Blut weg und hat eine geile Story. Mhm. Und danach ist Feierabend. Bei uns dauert es halt häufig länger, weil diese langen Liegezeiten ja ganz andere Situationen sind. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir drehen jetzt nochmal 12 Folgen und ich liefere dazu die Fälle, dann würden manche dann sagen, also jetzt hat der Autor übertrieben, das gibt's gar nicht. Also das, was wir hier erleben, und ich habe viele Storys von ihm selbst mittlerweile erlebt, dass man eine Prostituierte auf einmal eine Wohnung antrifft oder dass man im Keller eingeschlossen wird oder was weiß ich. Also
als Tatortreiniger?
Ja, ja.
Weil jemand einfach möchte, dass man nicht zu genau hinschaut, oder wie?
Ja, das war einfach, die Angehörigen hatten sich untereinander gestritten. Es war ein Mehrfamilienhaus und die ganze Familie lebte in dem Haus.
Ja.
Einer hatte vom vorzeitigen Recht des Ablebens Gebrauch gemacht.
Ja.
Und natürlicher Tod. Und jetzt war es, ja, die Wohnung gehört ja uns. Wir sind ja, und dann haben die sich untereinander gestritten. Und wir sollten die dann noch beräumen. Und da war der Keller mit dabei. Und dann hat man uns einfach, weil wir für die eine Partei sozusagen beauftragt wurden und geräumt haben, hat man uns im Keller eingeschlossen und dann.
Da haben sie aber nicht mit dir gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, also. Wie sagt der Sachse, man ist ein bisschen Fischeland, man kommt auch wieder raus.
Fischeland ist ein schönes Wort. Also, ich meine, ich am allerkrassesten stelle ich mir vor, in welche Zustände man kommt. Ist es da besser, man stirbt im Sommer oder lieber im Winter?
Also für mich.
Du machst mehr Arbeit, der Sommer macht mehr Arbeit,
ja,
ne?
Ja. Aber es gibt ja dieses Zitat, was der November nicht will, das holt sich der April.
Ist das ein Zitat aus der Tatortreinigerbranche? Nee, oder
das ist ein ganz altes
Bauernriegel.
Ja.
Okay.
Aber wenn es jetzt lange Liegezeiten sind, also wenn jemand im April stirbt und er liegt über den Sommer, dann haben wir viel ganz andere Bedingungen, da haben wir andere Insekten, da haben wir einen anderen Verwesungsprozess. Das ist für uns mehr Arbeit und rein wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich schöner. Aber wenn jemand zum Beispiel im November verstirbt.
Was heißt rein wirtschaftlich gesehen?
Naja, als Unternehmer sehe ich es ja dann,
ach
dass
so,
wir viel
natürlich.
Mehr Arbeit haben. Ja.
Tut mir leid, da mussten wir. Wie lange dauert denn so eine Tatortreinigung? Ist natürlich unterschiedlich.
Ist
oder?
Unterschiedlich, aber der Prozess ist ja nicht nur dieses, wir kommen, machen alles sauber und zack, sind wir wieder weg, sondern der Geruch, da laufen Geräte, da, die wir vernebeln. Es kann natürlich sein, dass wir Fußboden mal rausnehmen müssen oder bestimmte Reinigungsschritte beachten müssen, die dann länger gehen, also dass das Mittel auch wirken kann. Mhm. Wenn jetzt Leichenflüssigkeit in den Fußboden, in den Estrich eingetaucht ist. Oder
und das passiert, obwohl das ein Estrich passiert. Eine ziemlich glatte, undurchlässige Geschichte ist. Ne?
Und dann gibt es ein paar, die sagen, hey, sofort alles rausreißen. Wir haben aber verschiedene Mittel. Ich bin dann auch so ein Tüftler und Probierer und Tester.
Das denke ich mir schon.
Und wir haben halt Mittel und Wege, wo wir sagen, wir tränken das mit einem bestimmten Stoff, mit einer bestimmten Feuchtigkeit, mit einem bestimmten Mittel. Und dann zieht es langsam die Leichenflüssigkeit raus. Das erspart natürlich immens viel
Kosten
im Nachgang. Aber es ist halt dann, dass es halt mal 14 Tage auch braucht. Also dass wir dort auch eine gewisse Zeit brauchen. Und deswegen.
Also das heißt, du verrätst deine Geheimnisse natürlich nicht, musst du auch nicht. Aber sind es herkömmliche Mittel? Also ich habe jetzt zu Hause einen Badreiniger, einen Essigreiniger, Zitronensäure arbeite ich sehr gerne mit. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich eher nichts. Aber was ist das Mittel, mit dem du am meisten arbeitest?
Am meisten und am liebsten mit Wasserstoffperoxid.
Damit färben wir Frauen uns ja die Haare, ne?
Genau.
Genau. Und was machst du damit?
Blut, also zum einen reagiert Blut auf Wasserstoffperoxid oder Wasserstoffperoxid und Blut reagieren miteinander. Das hat mit dem Eiweiß zu tun oder beziehungsweise mit im Blut sind Katalasen, das ist ein Bestandteil und die reagieren mit dem Wasserstoffperoxid und das fängt an weiß zu schäumen. Ja. Das hat zum einen eine auflösende Wirkung, also dass man dadurch leichter putzen kann, das aufnehmen kann und es desinfiziert gleichzeitig.
Ach,
also
und das ist natürlich, gut. Also ja, es ist, das empfehle ich für einige Haushalte zu Hause. Ja. Aber da kommt man ja als normaler Mensch nicht dran. Das kannst du nicht einfach in der Drogerie kaufen, oder?
Ja, da kriegst du so 3% in so einem kleinen Fläschchen.
Ja,
wenn du größere Mengen bestellst, dann ist das ja, du kannst ja damit ja auch das ein oder andere, also ich sage immer, wenn wir einen Kofferraum voll haben mit Wasserstoffperoxid, also haben wir nicht, aber wenn das der Fall wäre und es fährt ja einer drauf, dann fliegst du bis zum Mond. Das ist einfach.
Das ist ein gefährlicher Job, den du da hast.
Explosiv.
Also das klingt alles wahnsinnig spannend. Jetzt nochmal. Wenn ich mir vorstelle, wann sterben die Leute? Es sind ja oft Leute, die nicht entdeckt werden. Das heißt, wir haben es viel mit einsamen Menschen zu tun, weil es ist ja jetzt jemand, der im Kreise einer Familie, sagt man ja nicht, Mensch, der Opa ist seit 12 Tagen nicht mehr aus dem Schlafzimmer gekommen, sondern es sind ja Menschen, die alleine leben und wahrscheinlich wirklich kaum noch Angehörige haben, oder? Ist das so das Profilbild?
Also das ist so, oder die haben Angehörige, isolieren sich aber auch selber, das gibt's ja auch. Wir haben... ursprünglich habe ich immer gesagt, so Wendeopfer, aber es sind eigentlich nicht die Wendeopfer, dass es nur auf der Seite der DDR war, sondern wir haben auch Wendeopfer auf der westdeutschen Seite, denn dadurch, dass jetzt, ich sag mal, dass ein großer Staat, eine große Republik ist, konnte man auch in Westdeutschland zum Beispiel Betriebe schließen, viel einfacher. Früher war das so, wenn eine Zeche geschlossen wurde, da sind alle geschlossen auf die Straße gegangen. Da hat jeder Kumpel demonstriert für seinen anderen. Heute ist das so, man guckt so, okay, dann die Zeche ist jetzt zu, aber unsere ist noch da, so nach dem Motto.
Ja.
Das hat natürlich auch was mit dem Zusammenhalt zu tun. Da hattest du früher zwei Republiken, die so ein bisschen immer als Kontrahenten da waren. Und diese Wendeopfer, das sind häufig dann Menschen eben, die dann arbeitslos geworden sind in DDR-Zeiten oder die auf der ostdeutschen Seite. Da wurden dann auch Betriebe geschlossen und da hast du manchmal Leute gehabt, die hatten eine Brigade oder eine Abteilung geleitet, das waren gebildete Leute und die sind auf einmal arbeitslos geworden. Dann für den einen Job waren sie zu klug und zu überqualifiziert und für den anderen waren sie zu alt und dann hast du auf einmal keinen Job mehr. Dann kriegst du irgendwann Sozialhilfe. Ja, deine Frau, die oder der Mann, man trennt sich dann auf einmal. Ja. Dann ist man alleinstehend, deine Kinder wollen nicht mehr viel mit dir zu tun haben. Dann fängst du an, irgendwann vielleicht zu sagen, na, ich trinke heute Abend ein Schnäpschen. Und dann ist so eine Abwärtsspirale und die musst du ja auch wieder nach oben rauskommen. Und das kommen viele nicht. Und diese Wendeopfer, das merken wir jetzt vermehrt, dass die einsam und alleine sterben. Wir sind eh mittlerweile so eine Single-Generation geworden. Ja. So, der Partner muss immer 100% perfekt sein, ansonsten passt es nicht.
Ich sag mal, das spielt dir ja in die Hände ohne Ende, weil ich sag
grundsätzlich
mal,
bei
wahrscheinlich
ist
50% Single-Haushalten oder was es inzwischen gibt, ich habe keine Ahnung, ist ja jeder irgendwann früher oder später mal dran mit sterben und da wirst du ja, kannst du direkt schon mal ein paar Leute einstellen, würde ich sagen.
Es läuft. Nee, Quatsch. Aber dass diese Vereinsamung da ist, das ist jetzt passiert. Und jetzt haben wir noch Corona gehabt. Da konnten sich auch Leute, die depressiv sind, natürlich zurückziehen, konnten sich ein bisschen mehr noch isolieren. Und das merken wir. Und was ich jetzt merke, ist natürlich durch Medien, durch Technik, durch Insta und diese Computerspiele ist alles online.
Sind sie ja verbunden mit der Welt.
Ja, aber alles ist online. Das ist immer so eine Welt. Ich sage auch immer mit Filter. Ja. Das ist nicht nur dieser Filter, bei Instagram nach links wischen und Paris, also dass das Gesicht schön aussieht, sondern es ist ein Filter übers ganze Leben gelegt. Man zeigt nur die tollen Sachen und die zeigen nicht mehr, wie beschissen es gerade ist oder das, sondern die zeigen, hey, bin jetzt gerade einkaufen gewesen und so, aber die zeigen eben nicht, boah, scheiße, ein gelber Brief gekommen. Ich habe schon wieder,
kann nicht zahlen. Ich muss irgendwie.
Und dann sehen dementsprechend die Wohnung eben auch so aus. Da läuft manchmal im Hintergrund noch der Computer und irgendein Zockerspiel und die Leute sind alleine verstorben und das sind mitunter sehr junge Leute, die
dann
krank sind. Also wir haben
hauptsächlich mit ganz alten Leuten.
Nee, sondern es ist jetzt, ich würde sagen, 10% von den längeren Liegezeiten sind häufig junge Menschen.
Okay. Ab wann beginnt bei dir eine längere Liegezeit?
Ab 14 Tage.
Siehst du, bei mir ist es ab 3 Minuten.
Ja.
Okay, Also ab 14 Tagen. 14 Tage bei normaler Temperatur im Haus. Was findest du vor, wenn du eine Leiche nach 14 Tagen aufsuchst?
Geruch, Maden und die ersten Fliegen.
Ah, die ersten Fliegen. Die kommen erst so ab Woche 3 und breiten sich dann richtig aus. Wobei die Fliegen, die sind nur kurz da, oder?
Die Fliegen kommen in den ersten Minuten. Wenn jemand verstirbt, wir haben ja 3 Phasen des Todes. Wir haben den Herztod,
ja.
Dann haben wir den Hirntod und dann kommt der biologische Tod. Alle Zellen im Körper sterben ab und dann beginnt der Fäulnisprozess. Und wenn jetzt zum Beispiel ältere Menschen sterben, Altenpfleger oder unter Pflegeleute, die kennen das, dann ist das so, dass
das
geht schnell, beziehungsweise schon so 1-2 Tage vorher riecht man das und denkt so, also die sagen dann immer, bei Frau Müller geht's jetzt.
Das wirklich, das heißt, der Körper sendet schon
Signale. Die Füße verfärben sich leicht, die werden so ein bisschen dunkler. Man sagt so, die ziehen sich Socken fürs Jenseits an. So,
schön,
das ist so.
Sehr nett formuliert. Ja.
Und dieser Geruch, der ist natürlich, wenn jemand verstirbt, auch sehr schnell präsent. Mhm. Und die Fliegen riechen das auch und die kommen und die suchen sich zum Beispiel Auge, Nase, Mund, Verletzung, Genitalbereich, wenn die Leute liegen manchmal auch nackt in den Wohnungen, und legen dort ihre Eier rein. Und die legen halt nicht 1 oder 2, sondern ein paar 100 Eier.
Ah, und das sind aber die Eier für weitere Fliegen.
Genau, da schlüpfen Maden und die fressen.
Und diese Maden,
die fressen
dann
sich
zu Fliegen,
dick und rund.
Siehst du mal, ich habe in Biologie wirklich nicht aufgepasst.
Und die fressen sich dick und rund und dann verlassen die den Körper. Und dann krabbeln die in alle Richtungen. In alle Himmelsrichtungen, nach oben, nach unten. Wir hatten jetzt eine Wohnung gehabt, da ist eine Dame im 5. Stock verstorben und in der 2. Etage kamen die Maden aus der Steckdose raus.
Das ist nicht deine.
Und dann verpuppen die sich. Kennst du diesen Maiwuchs an den Tannen, dieses braune?
Ja, genau,
und
so sieht
ähnlich sieht
aus.
Dieser Kokon aus und den findet man auch überall. Und dann verpuppen die sich und dann schlüpfen Fliegen. Und was macht die Fliege dann?
Die legt neue Eier.
Die fliegt natürlich zu McDonald's, also zu diesem Leichnam.
Genau.
Und legt dort auch wieder ihre Eier.
Und wie lange dauert dieser Prozess bis zum...
Es kommt auf die Temperaturen, auf die Wärme an, aber so zwischen 14 Tagen ist schon die nächste Population da.
Die nächste Generation.
Und jetzt sind es ja nicht mehr 2 Fliegen, die ein paar hundert Eier legen, sondern wir haben ja ein paar hundert Fliegen, die jetzt wieder Eier legen. Mhm. Und so musst du dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Liegezeit von 8, 9 Wochen oder mehreren Monaten ist, dann hast du ja Tausende und Abertausende von toten Fliegen in den Wohnungen. Die sind ja auch da. Mhm. Und dann hast du doch so einen schwarzen Teppich von toten Fliegen.
Toten Fliegen, ja.
Und das ist so im Programm meine Lieblingsstelle, wenn ich das erzähle.
Das knirscht so, wenn man so drüber läuft.
Das ist wie, wenn man durch frischen Schnee läuft.
Aber ich weiß genau, was du meinst.
Das ist wie durch frischen Schnee.
Ich habe ein Haus, was lange alleine steht. Und wenn ich da hinkomme, sind auch wirklich ungelogen. Ich glaube, allein in so einem Schlafzimmer sind 1000 tote Fliegen auf dem Boden. Und wenn du so drüber läufst, hörst du wie der Chitinpanzer so. Und es ist genau wie frischer Schnee.
Und das Schöne ist, ich habe das mal irgendwann bei einer Show erzählt und 14 Tage später lag Schnee und ich laufe so zum Auto und das knirscht. Und ich denke, was hast du den Leuten angetan? Aber weißt du was? Ich bekomme nur romantische Mails. Die schreiben immer, hey Thomas, es hat geschneit, ich muss gerade an dich denken. Also ist alles gut.
Würden die jetzt keine Fliegen, mal angenommen, es wäre keine Fliege irgendwie around, ja?
Ja?
Würden sich aber trotzdem Maden bilden? Oder brauchen wir die Fliege für die Maden?
Na, die Fliege, genau, die brauchen wir für die Maden.
Aber es kommt immer eine Fliege, oder?
Es gibt im Winter zum Beispiel, also im Sommer ist es so eine goldgrüne Schmeißfliege und im Winter ist es ein bisschen größer. Das ist so, die ist so dunkelblau. Die kommt dann zum Beispiel und legt Eier. Die kommt mit ein paar kälteren Temperaturen zurecht. Aber wir haben ja noch Speckkäfer, die dann kommen und die auch noch fressen.
Aber wo kommen die denn alle her? Weil ich würde jetzt wirklich sagen, es gibt bei mir schon Wochen im Jahr, wo ich dafür bürgen würde, dass sich in meinem Haus keine Fliege befindet.
Aber die eine Fliege reicht uns, die dann kommt. Und das ist ja auch wie, in den Kühlschrank kommt ja theoretisch keine Fliege rein. Aber wenn der länger aus und leer ist, also nicht funktioniert, und es liegen noch Lebensmittel drin, hast du ja auch immer Maden und Verwesung und so.
Ich esse ja immer so Krebse, so Süßwasserkrebse, ja?
Ja.
Die fischst du und dann kochst du sie und dann isst du die einfach so.
Ja.
Machen wir immer. Da schmeißt du die Schalen am Abend in die Mülltonne. Und am nächsten Tag, wenn das richtig schön warm ist, so 30 Grad und da scheint so die Sonne drauf, ja. Ich sag mal, am nächsten Abend machst du den Deckel hoch und dann ist die ganze Innenseite des Deckels ist schon voll mit so weißen Maden. Das ist doch irre, weil das muss ja dann in den Lebensmitteln drin sein.
Naja, die kommt ganz schnell. Das ist dann eine bestimmte Art
kommen
von...
Kommen die aber aus dem, die kommen aus dem Fleisch heraus? Oder die kommen von außen?
Die kommen von außen, die werden
Das beruhigt
gebracht.
Mich sehr.
Ja, nee, die kommen nicht aus dem Fleisch raus. Aber das ist eben genau der Prozess und das passiert dann halt. Und bei den Speckkäfern ist es halt so, die kommen auch überall her. Und im Kühlschrank gibt es ja hinten dieses kleine Loch. Ja. Dieses Dunst, dieses Wasserablauf. Und da krabbeln die dann zum Beispiel auch durch.
Und der Speckkäfer mag gerne Speck oder sieht der aus wie Speck?
Der Speckkäfer, der frisst alles. Irgendwie alles. Selbst Styropor oder ich habe mal ein Kuscheltier gefunden, da steckten überall die Speckkäfer drin und so. Also die fressen alles. Wenn der Leichnam zum Beispiel komplett nur noch Knochen ist und ein bisschen Lederhaut oder so und es gibt für den Speckkäfer nichts mehr zu fressen, dann guckt er und sagt, okay, die Fliegen hier sind auch lecker, die Toten. Und dann liegen nur noch die Flügel und dieses Verbindungsstück zwischen den Flügeln und der Rest hat der Speckkäfer dann auch noch mitgefressen. Die fressen einfach alles.
Das wäre doch was für mich, so ein Job.
Ja, so Speckkäfer.
Machen Frauen oder Männer mehr Arbeit beim Aufräumen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja, wenn es ums Aufräumen geht, dann reden wir ja über Messis auch und wir haben sehr viele Messis. Mhm. Da gibt es trockene und feuchte Messis. Die feuchten Messis, das sind hohe Verwahrlosungen. Das sind manchmal auch Trinker, aber das ist eine Verwahrlosung. Da ist es zum Beispiel auch so, wenn du in eine Messi-Wohnung von einem feuchten Messi reingehst, dann ist einfach alles bis oben hin voll.
Aha.
So, und bei einem trockenen Messi, da ist es ja so ein Sammelzwang. Das sind so Jäger und Sammler.
Mhm.
Und da hast du zum Beispiel auch Gänge, da kannst du durchgehen. Da riecht es genauso, da sind auch Lebensmittel und so. Aber da ist eine Systematik. Deswegen diese Formate, die man so kennt, wo, ich sag mal, jemand mit hysterischem Putzfimmel auf einen Messi trifft, die finde ich gefährlich sogar. Weil wenn ich einen trockenen Messi nehme und dem die Wohnung ausräume, wenn ich dann...
Ist orientierungslos danach.
Ich bringe den um. Der Stress bringt den um. Also ich kann dort nicht innerhalb von 24 Stunden die Wohnung ausräumen.
Nee.
Bei einem feuchten Messi, dann kann ich das machen. Das ist das null Problem. Der ist ja froh, dass ihm geholfen wird.
Der fängt wieder von vorne an. Ja.
Aber der trockene Messi...
Der hat ein System, verstehe.
Und da muss man auch... Wir sagen dazu Salamitaktik, also immer scheibchenweise. Wir haben trockene Messis, da haben wir halt manchmal 12 Wochen geräumt, immer donnerstags von 9 bis 14 Uhr.
Als der Messi noch gelebt hat?
Als der wir sagen dazu Operation am offenen Herzen.
Okay.
Es gibt manchmal Messis, die sozusagen dann Auflagen kriegen.
Vom Vermieter zum Beispiel? Oder
von Behörden.
Oder
so. Es hat ja jeder einen Grund auf Verwahrlosung, ein Grundrecht. Aber trotzdem, wenn ich jemand anderes schade...
Und ihr beschwert euch immer, dass ich mir die Haare nicht bürste. Ich habe ein Grundrecht auf Verwahrlosung. Ach, das ist ja interessant. Also das heißt, ich kann eben als Vermieter sagen, also hören Sie mal, die Frau Müller, die hat aber ganz schön viel Krempel auf dem Balkon stehen. Und dann kann ich sagen, ich habe ein Grundrecht auf Verwahrlosung.
Grundsätzlich ja, aber wenn ich dem anderen damit irgendwann einen Schaden zufüge, ist es halt auch problematisch. Das ist immer ein Grenzgang. Und dann schalten sich halt mitunter Sozialämter ein.
Ja.
Und dann werden wir beauftragt. Und dann gucke ich mir das halt an und ich gucke halt wirklich, ist es ein trockener oder ein feuchter Messi? Und dann mache ich einen Plan. Und dann räumt man mit denen und das sind manchmal total faszinierende Erlebnisse. Ja, das ist die Menschen, die man kennenlernt.
Ja.
Ich komme ja aus der Finanzdienstleistung. Wenn ich da auf eine Hochzeit war und habe ich mich eine Stunde super unterhalten und irgendwann kommt, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sagst du, ja, Finanzdienstleistung so. Ich wollte dem nichts verkaufen, aber sofort war das, der Onkel, wir quatschen später nochmal weiter, weil der könnte mir ja was aufquatschen. Ja. Und heute,
das vermutet man jetzt wirklich nicht mehr.
Und heute ist es, wenn ich da sage, nee, ich arbeite in der Reinigungsbranche mit Desinfektionshintergrund, das klingt ja interessant, ist das Tatortreinigung? Was war denn dein krassester Fall?
Ja klar, Mensch, ich meine, das ist
gucken würde ich auch mal, machen könnte ich das nicht. So dieses
die Fragen, die hat ja jeder sofort, ist doch klar. Ich könnte mir vorstellen, da wiederholen sich auch die ein oder andere Frage. Also Messi finde ich ja spannend und vor allem, ich gucke mir bei Instagram so Sachen an, Messi-Haushalt und dann gehen die rein und mit dem Zeitraffer siehst du dann, wie, es sind wahrscheinlich dann feuchte Messis, wie das dann wirklich mit Schubkarren mehr oder weniger da rausgeräumt wird. Das ist ja unvorstellbar, was wie manche Menschen leben.
Und
dann ist es danach, wird dann der Backofen, weißt du, wenn dann diese Knusperei, frage ich mich immer, mit welchem Spray machen die das? Mhm. Vielleicht arbeiten die auch mit Wasseroxid. Und dann ist das alles wieder so schön glänzend danach und dann denke ich mir, das gucke ich mir wahnsinnig gerne an.
Also ich mag auch dieses, ich war ursprünglich gelernt habe ich mal im Handel, und wenn du da jetzt zum Beispiel ins Regal was reingeräumt hast und hast das schön gemacht, alles schön nach vorne, dann sah das toll aus und nachmittags bist du vorbeigegangen, sah es wieder schlimm aus.
Ja, aber heute, der Prozess des Schönmachens.
Dieses Ausräumen, dieses Leermachen und zuletzt den Besen nehmen und alles zu kehren nochmal, das ist Seelenbalsam, das ist total faszinierend.
Das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch notiert habe. Was treibt dich an? Ist es... es ist ja nicht nur, dass du ein guter Mensch bist oder dass du sagst, das muss ja einer machen oder so, sondern ist es auch wieder, einen sauberen, ordentlichen Zustand herzustellen?
Und ich war eigentlich selber nicht der sauberste und ordentlichste. Das hat sich auch erst entwickelt dann. Mhm. Was ich jetzt mein Auto reinige und wasche, das habe ich alle Autos vorher die letzten 20 Jahre nicht gemacht. So, das hat einer meiner besten Freunde sagt immer, was, du hast schon wieder dein Auto gereinigt? Mhm. Ey, du hast dein Auto sonst immer im Jahr und ja. Man musste so eine Viertelstunde den Beifahrersitz freiräumen und so. Und jetzt ja. Bin ich immer so, Auto sauber machen.
Also das heißt, es hat schon den Nebeneffekt, dass du es jetzt zu Hause, sage ich mal, dein Umfeld gerne relativ ordentlich und auch sauber hast.
Genau, ich habe bestimmt auch noch so Schmuddelecken, wo ich sage, hier, das lege ich mal hierher. Das gehört mit. Aber das brauchst du ja auch.
Man braucht dieses
Grundrecht.
Also wenn mal bei mir einer die Schubladen öffnet, denkt er auch, ich hab ein kleines Messi-Problem, ehrlich gesagt. Aber das braucht man.
Ja, so.
Das macht uns auch menschlich, Thomas.
Genau, das glaube ich auch.
Ich möchte nicht vergessen, unsere Waffel anzusprechen, die sowas von schön extra für dich präpariert wurde. Das sieht ein bisschen aus wie ein Unfall in der Küche, aber soll eigentlich nur unser Thema, sag ich mal, versinnbildlichen. Ja, reinigt den Wagen und was steht bei mir?
Süßer Tatort.
Süßer Tatort. Guck mal, wir haben sogar kleine Würmer.
Ach, da habt ihr extra Würmer organisiert.
Hast du das nicht verstanden? Das sind Würmer.
Blut habe ich noch hingekriegt.
Himbeerblut an die Waffeln. Boah, ich liebe es. Musst du gut essen, bevor du morgens zur Arbeit gehst? Oder sagst du, ich mach's lieber mit leerem Magen?
Ich kann essen und so, aber ich achte gerade eigentlich, dass ich keinen Zucker esse oder
geht
wenig.
Wieder weg.
Ja.
Gib's mir. Jetzt hast du es ja doch rein.
Naja, das eine opfere ich mich jetzt mal.
Ja,
aber ich guck wirklich
gute Sache,
grade,
weißt
ja,
du.
Ja.
Passt du nicht mal in deinen gelben Anzug? Der ist doch total weit, habe ich doch gesehen.
Aber man ist ja dann trotzdem manchmal, ich weiß nicht, man sieht sich dann manchmal vielleicht so im bei irgendeiner Video und das und denkt,
ich weiß, was du meinst. Ja. Ich erkenne mich immer gar nicht, weil ich mir denke, wer ist denn die dicke alte Frau? Oh, bin ja ich!
Okay. Ja.
Die älteste Leiche, die du je gefunden hast. Also nicht die älteste, die vom Lebensalter her, sondern die mit der längsten Liegezeit.
Mit der längsten Liegezeit. Am Anfang war es dieses eine Jahr. Liegezeit. Mhm. Wir bilden ja aus und es gibt einen Tatortreiniger, der hat mich mal zu einem Fall jetzt gerufen, da lag jemand 4 Jahre.
Da ist doch gar nichts, da kann man doch gar nichts mehr erkennen, oder?
Nicht mehr viel. Es kommt halt auch auf die Situation an. Wie ist die Liegezeit, wie ist die Temperaturen gewesen, zu welcher Jahreszeit ist derjenige gestorben?
Aber das nach 4 Jahren ist er wurscht.
Na doch, es ist schon ein Unterschied, wenn der im Winter gestorben ist, dann hast du halt weniger Insekten und eine andere Fäulnis, dann trocknen die eher aus und dann ist da die Haut noch da und das. Da könntest du den Menschen sogar noch erkennen. Wenn der jetzt im Sommer verstirbt und du hast viel, viel Wärme, Fäulnis, Insekten oder so, erkennst du den nach 3 Wochen nicht mehr. Das ist schon ein Unterschied. Das ist ja auch, gibt ja auch diese Wachsleichen, dass man auf Friedhöfen nach 10 Jahren das Grab aufmacht, weil das weggemacht wird oder nach 15 und man könnte den Onkel noch erkennen, weil die Friedhöfe mit diesen Lehm und so dicht sind und dass die dadurch nicht verwesen, sondern dass durch die Körperfette, die man hat, dann so wie so eine Art Wachsleiche entsteht.
Körperfett. Siehst du mal.
Das ist total, also das ist auch interessant. Wir haben alle so ein bisschen Fett, da kommen wir ja nicht drum rum.
Das ist gelb, das Fett.
Das ist gelb.
Sehe ich immer bei Zokos, weil ich bei unserem Freund Herrn Zokos immer gucke, bei den Obduktionen. Und da denke ich mir immer, was ist denn das denn für eine Buttercreme, hantieren. Und dann ist die Buttercreme ist einfach schlichtes Fett in unserem Körper, was wirklich so eine gelbliche Farbe hat.
Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn jetzt so der Körper zerfällt und sich zersetzt, dann haben wir ja Leichenflüssigkeit. Und da ist ja Fett drin. Die Leichenflüssigkeit ist sehr fettig und ölig. Mhm. Und wenn man dann so ein PVC-Fußboden hat oder Fliesen,
das ist richtig rutschig.
Und die Bestatter, wenn die so mit ihren schwarzen Anzügen kommen, dann haben die auch immer die schicken, glatten Schuhe. Mit diesen Sohlen bekommst du eine unheimliche Geschwindigkeit.
Hör doch bitte auf, du möchtest nicht in sowas rein.
Ich habe so 2-3 Bestatter. Leichenschmatze?
Leichenschmatze. Leichenschmatze.
Ich habe also ein Bestatter hat sich mal einen Ellenbogen gebrochen, der ist gestürzt. Der sagt, das war schlimm, ich musste zu Kur und alles. Aber diese Flüssigkeit am Körper war schlimmer.
Ja.
Es war die Frettchenwohnung.
Warum?
Und die zweite Leiche oder der zweite Bestatter, der hat eine Leiche vom Bett runterschieben wollen und ist einen Schritt nach vorn gegangen und hast dem die Leichenflüssigkeit in den Fuß reingelaufen, in den Schuh.
Das
war auch nicht schön. Das ist.
Aber sind das Sachen, wo du dann sagen würdest, das war nicht schön oder ist dir das völlig wurscht? Einfach was, welche Flüssigkeit?
Also mir tun die schon leid, wenn das so ein Bestatter passiert. Also,
ja, dass das denen passiert, aber wenn es dir selber passiert, da bist du doch völlig abgehärtet inzwischen, oder?
Ja, also ich hatte mal eine Stelle, da war über dem Sofa war ein Regal und da waren so Bierkrüge drauf, also so aus Ton. Und einer von diesen Krügen ist runtergefallen und aufs Sofa drauf und da waren so Federn und da ist mir so eine Made hier unten dran geknallt, unterhalb der Lippe. Das war schon so, boah.
Oh Mann, ich frage mich nur, dann machen Dicke mehr Arbeit als Dünne?
Ja, weil mehr Leichenflüssigkeit da ist.
Ein richtig dicker Mensch hat natürlich, da ist mehr, klar.
Mehr Körperfett und wir haben dann zum Beispiel auch an bestimmten Stellen, wenn die, ich sag mal, im Bad zum Beispiel versterben oder so und du hast viel Leichenflüssigkeit, dann hast du so einen Kapillareffekt, dann steigt die an den Wänden nach oben. So, und dann hast du mitunter einen Fliesenspiegel und dann kommt die Leichenflüssigkeit über dem Fliesenspiegel wieder raus oder so. Also die machen schon mehr Arbeit.
Macht mehr Arbeit. Jetzt vielleicht mal ein reiner Service, eine reine Servicefrage für all die, die jetzt zu Hause sagen, vielleicht sterbe ich demnächst, ja. Also jetzt mal mit einem Augenzwinkern. Wie sollte man sich als verantwortungsvoller Sterbender verhalten, um es für dich möglichst nett zu machen? Also, soll ich meine Blase vorher entleeren? Soll ich vorher noch mal richtig aufs Klo? Soll ich was essen? Soll ich lieber nüchtern bleiben? Soll ich, ich sag jetzt mal, weißt du, also diese ganzen Sachen, oder ist dir das dann in der Gemengelage
also,
egal?
Das ist tatsächlich egal. Okay. Und am liebsten wären wir, die bleiben alle noch eine Weile am Leben.
Ach, wie schön.
Ja, das ist ja.
Ja. Also ist egal.
Ich grundsätzlich lasse mir meine Leichen nicht madig machen, aber nee. So, die können ruhig noch eine Weile bleiben. Alle.
Okay, also bleibt am Leben, geht aufs Klo, macht doch, was ihr wollt. Der Thomas, der kommt schon irgendwie über die Runden. Ich habe ein Spiel für uns beide. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Lieber Thomas, liebe Barbara, wir wollen ein bisschen eure Fantasie anregen. Wir spielen heute Thomas Tataratatort. Ihr arbeitet beide als Tatortreiniger und werdet zu einem Job gerufen. Blöderweise steht auf dem Klingelschild der Name einer berühmten Person und ihr stoßt auf kuriose Artefakte. Weil ihr voyeuristisch veranlagt seid, möchten wir von euch wissen, was ihr vor Ort gesehen habt. Öffnet dafür die drei Umschläge vor euch. Jeder steht für einen Fall. Also hier sind die Umschläge. Du wirst zu einem Tatort gerufen, auf dem Klingelschild steht Kai Pflaume. Ja, das wäre gar nicht unrealistisch. Der kommt doch aus Leipzig.
Ja, ach, okay, ich habe den noch gar nicht. Ja.
Der wohnt schon sehr lange in München. Was findet ihr Kurioses in seinem Mülleimer?
Also der könnte eigentlich mal zum Praktikum zu mir vorbeikommen.
Ja.
Ich glaube, bei dem hätte ich echt Spaß mit ihm.
Ja, das glaube ich.
Weil er so auch so sehr unterhaltsam ist, so von seiner Art und so wissbegierig, er fragt halt nach.
Na klar.
Also in seinem Mülleimer finden wir auf jeden Fall irgendwie so diese Gele, die man mit sich führt, wenn man Fahrrad fährt. Er fährt ja andauernd Fahrrad.
Total. Ja. Er hat so Astronautennahrung, weißt du, die man sich so während der Fahrt in den Mund spritzt. Ja,
und das hat er auf jeden Fall
ganz
so Tütchen, ganz viele.
Ganz
und,
viel.
Und Bananenschalen und
ja,
so.
Ja, nee, genau, nur so Zeug, alles so Energie. Lieferanten und so Proteinriegel und so Zeug. Was hat er kistenweise? Haben wir schon gesagt?
Isotonische
Getränke. Ganz genau.
Genau.
Wobei, ich könnte mir vorstellen, der macht auch so Energie, so Vitamininfusionen.
Ja?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Was für ein Fernsehprogramm läuft, als sie in die Wohnung kommt? Ich glaube, der guckt sich selber.
Nee, der guckt diese Stefan Raab-Folgen, wo der gesagt hat, folgt dem Pflaume.
Und dann immer wieder spielt er den Moment durch, als er die Million voll gemacht hat. Oh. Das ist schon mal sehr gut.
Ich fand auch, das habe ich nicht gewusst, der hatte auch mal irgendwo ein Ding, wo er gezeigt hat, dass ihm ein Stück Finger fehlt.
Ja.
Ja. So,
ja, das hat er aber schon ganz lange irgendwie tatsächlich.
Und er war ja, bevor das war...
Der war auch Finanzdienstleister, sage ich mal, oder war der Banker oder so.
Und der war bei dieser Sendung...
Nur die Liebe zählt?
Bei Pflaume.
Ja, genau.
Herzblatt. Oder so, ja.
Da ist er bekannt geworden.
Ja.
Diesmal hat es nur noch Thomas zum Tatort geschafft. Auf dem Klingelschild steht Barbara Schöneberger. Was hat Barbara anscheinend als letztes gegessen?
Na, Waffeln vermutlich.
oder? Ja.
Und, Krebse, wahrscheinlich Krebse. Und es sind überall Maden, weil die hast du den Abend vorher ja erst weggeschmissen.
Ach Gott. Und es kam gar nicht aus mir, hat gar nichts mit mir zu tun. Aber ich werde jetzt mit diesen Krebsmaden in Verbindung gebracht, was mir sehr unangenehm ist. Und ich möchte, dass du das im Nachhinein nochmal klarstellst, wenn ich dann tot bin. Wobei hat Barbara sich besonders Mühe gegeben, es zu verstecken?
Das ist echt spannend, weil bei uns gibt es so eine, wir erfahren ja die intimsten Geheimnisse der Leute und ich erlebe Sachen, das kann man sich nicht vorstellen. Und gerade, wenn dann mal ein Kollege kommt und sagt, Thomas, komm mal ins Schlafzimmer, dann ist das immer extrem spannend. Kennst du diese braunen Videokassettenhüllen, die man früher hatte, die so aussahen wie Bücher? Da hatten wir eine Wohnung, ganz, ganz viele davon. Wirklich richtig viele.
Und was waren das für
viele? Haben wir gar nicht so groß. Und so Fernseherröhre, Tatortreiniger, Parterre, also fünfte Etage und kein Fahrstuhl. Und wir mussten die Wohnung gleich mit beräumen.
Aber wie derjenige, machst du das denn dann? Da schmeißt du das aus dem Fenster?
Nee, wir tragen es. Zum Großteil tragen wir.
Entschuldigung, so ein Menschenüberrest. Wie wird der in der Tüte?
Ja, wir desinfizieren, wir haben dann so Verbrennungsboxen, das geht dann alles in die Verbrennung, was dann übrig bleibt.
Aber das heißt, man kratzt, um es jetzt mal bildlich zu sagen, den Menschen sozusagen vom Boden ab und macht es in eine Box.
In eine Box, kommt in Säcke und in eine Box. Das war dort auch so, derjenige lag so 4 Wochen im Sommer. Wir haben erstmal die Grobschmutzreinigung gemacht und dann haben wir angefangen, die Wohnung zu beräumen. Und der Kollege, der hat so eine Fernsehröhre, so einen großen alten Fernseher gerade runtergetragen. Und der andere kommt und sagt so, Thomas, komm mal schnell ins Schlafzimmer. Und ich gehe so mit ihm ins Schlafzimmer und da stand dort so aus den 70ern so ein Kleiderschrank mit 2 Türen links und in der Mitte 2, wo die Jacken und so drin hängen. Und er sagt so, guck mal in den Schrank rein. Und ich mache die Türen auf und da waren dort nicht die Jacken, sondern da waren so Böden, Regalböden eingezogen.
Ja.
Und standen lauter Einweggläser. Und der Kollege sagt so, Thomas, was ist das? Und ich sag so, Michi, das ist Kacke. Und der, aber warum? Und da habe ich gesagt, guck mal, hier steht Bettina, 17.03.23.
Oh Gott.
Ich glaube, der hat das gesammelt.
Aber hatte der ja beneidenswert viele Frauenbekanntschaften oder hat die Bettina öfter ins Glas gekackt?
Nee,
waren unterschiedliche.
Und da stand so eine Artikelnummer drauf.
Okay.
Und ich denk so, die Nummern hast du doch vorhin schon gesehen. Die waren auf den Videokassetten. Dann bin ich auf den Balkon gegangen und habe so gemacht, Mirko, bring noch mal bitte die Röhre hoch. Dann haben wir den Fernseher hingestellt, so einen Videorekorder angeschlossen, so eine Kassette reingemacht, haben Play gedrückt und dann haben wir die Stecker rausgezogen und dann haben wir alles entsorgt. Die Frauen haben das freiwillig abgegeben, vielleicht hat er die dafür bezahlt oder so, aber zumindest hat er das auch immer mal mit so einem Teller und Salatblatt noch dazugelegt und so. Es war sehr spannend, ich musste das ermittlungstechnisch, musste ich mir das ja angucken. Nee, Quatsch.
Ja, klar.
So, aber
wir
haben das weggeschmissen und was wir auch gemacht haben, das, was wir wissen, unser Wissen, haben wir mit weggeschmissen, beziehungsweise ich bin danach nicht dahin gegangen, habe gesagt, übrigens, ihr Bruder hat Scheiße in Gläsern gesammelt, sondern die Leute sollen ihre Angehörigen in Erinnerung behalten, wie sie sie kennen und sollen den Menschen so, und die sollen nicht irgendwelche Sachen von uns erfahren. Also von daher, das, was ich bei dir entdecke, was du, das würde ich nie jemand anders erzählen.
Das finde ich sehr angenehm.
Das ist wichtig.
Man hat ja heutzutage keine Videokassetten mehr, Gott sei Dank.
Aber es ist ja, man findet schon sehr skurrile Sachen im Schlafzimmer.
Ich möchte, dass meine Tagebücher zum Beispiel sofort vernichtet werden.
Ja.
Also solltest du gerufen werden, da sind lauter so bunte Bücher aus den 90ern, schmeiß das bitte sofort weg. Und wehe, du sagst, komm mal hier ins Schlafzimmer zu deinem Kollegen. Du, komm mal hier ins Schlafzimmer.
Boah,
was ist denn das? Das sind ja Bücher, was stehen da drin? Na, sag mal, so eine Sau. Wie würdest du selber gerne sterben?
Da habe ich mir, also ich denke, wie war das, gibt es so einen Witz, ruhig im Schlaf,
ja,
wie mein Großvater, nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
Gott, okay.
Also ich habe tatsächlich keine Angst vorm Tod, das gehört dazu,
ja,
aber jetzt habe ich Bock noch ein bisschen zu leben und noch ein paar Sachen zu erleben und ein paar schöne Momente zu haben.
Ja, klar. Das kann ich mir vorstellen.
Und ansonsten, zu meinem Geschäftspartner und besten Freund habe ich neulich gesagt, geil wäre, wenn wir im hohen Alter noch relativ fit in der Rübe sind und wenn wir dann gemeinsam im Altersheim sitzen, im Rollstuhl und lachen und sagen, oh, hast du auch gerade in die Hosen geschissen? Ja. Dann ist geil, dann ist alles gut.
Soll doch einer kommen, der sich damit auskennt. Du hast es dir wirklich verdient. Was würdest du sagen, sind die Eigenschaften, die man als Tatortreiniger besitzen sollte, um diesen Job gut zu machen?
Pietät, Anstand und Respekt.
Ja.
Humor.
Ja.
Und man sollte, glaube ich, lebensbejahend sein. Wenn du ein Pessimist bist und den Job machst, dann hol dich das ein. Weil du dann immer nur die negativen Sachen siehst. Ich sehe irgendwie, klar gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, wo ist da was Positives. Aber ich versuche immer, für mich was Positives rauszunehmen. Ich betrachte mein Leben, seitdem ich den Job mache, ganz anders. Für mich ist dieser Begriff Mikroglücksmomente, den mal jemand mir gesagt hat, ich finde, das ist es tatsächlich. Wenn du frühmorgens durch die Lindenstraße fährst, es duftet nach frischen Blumen und es huscht so ein Eichhörnchen über die Straße, dann weißt du doch, hey, es wird ein geiler Tag. Und diese kleinen Momente, die sind, glaube ich, viel, viel wertvoller als Lachs Carpaccio in Mallorca zu essen.
Ich bin ganz bei dir. Denkst du trotzdem manchmal, ach, hätte ich doch jetzt einen Anzug an und würde an so einem ganz normalen Schreibtisch sitzen?
Nee. Also, boah, es ist meine Berufung. Mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert und ich habe sicherlich viel, viel mehr Arbeit, viel, viel mehr um die Ohren. Aber ich bin so dankbar für das, was ich alles habe und was ich erleben darf.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja richtig viele Angestellte und hast ein richtig großes Unternehmen aufgemacht, das vermutlich nicht nur, sage ich mal, als Desinfektor arbeitet, sondern ihr macht natürlich vielleicht auch, es ist nicht jeden Tag eine Leiche involviert, oder?
Also wir haben schon sehr viele Leichen, das muss man schon sagen. Wir haben viele Messi-Beräumungen, wir haben natürlich auch andere Beräumungen. Wir machen so ein bisschen Nachlassankauf und Vermarktung sozusagen. Mhm. Also das ist alles so eine große Mischung. Aber ich habe ja, ich meine, du weißt ja selber, du machst bei Insta eine Story, du kriegst 500 Nachrichten, das ist ja auch ein Business, was dazugehört, wenn man ein Buch schreibt oder einen Podcast aufnimmt oder so. Das ist viel Arbeit, was erstmal einfach aussieht, aber das ist zum Beispiel bei einem Michael Zirkus oder einer Lydia Bennecke, die ja nicht anders, die haben den normalen Job, in Anführungsstrichen, der ist ja auch nicht normal unbedingt, aber dann hast du noch dieses, noch eine Insta-Story machen und so, also das ist schon, da dreht man schon einen Teller.
Deinen Instagram-Account gesehen, da sieht man ja auch wirklich was. Also das ist ja sehr, sehr empfehlenswert. Du bist tatsächlich totaler Vermarktungsprofi. Also du machst Podcasts, du machst eine Tour, du stehst auf der Bühne. Hm. Wie muss man sich so einen Abend vorstellen, wenn du auf einer Bühne stehst und ein ganzes Programm gestaltest?
Also ich sag vorab immer schon, dass viel gelacht wird auch an dem Abend, weil Lachen ist manchmal die angenehme Form vom Weinen und Lachen transportiert. Ich habe immer auch ein paar soziale Botschaften mit im Gepäck, die ich sage. Ich habe auch so zwei, drei Momente, wo man der ein oder andere auch ein Taschentuch rausholt und ein Kloß im Hals hat, aber ich mache es sehr unterhaltsam. Auch so True Crime natürlich ist mit drin und dieses Auf und Ab von Emotionen, dass du mal lachst und auf einmal bist du geschockt oder traurig, ich glaube, das ist so das Coole an dem Programm, dass die Leute einfach danach rausgehen und sagen, boah, voll mit Informationen und voll mit ein paar Botschaften, aber es war auch ein schöner, unterhaltsamer Abend. Ich habe herzhaft gelacht und Spaß gehabt.
Ich meine, das will doch jeder wissen. Also jeder hat ja da gleich 50 Fragen im Kopf.
Wenn alle rausgehen würden und sagen, oh, das war tragisch, das war krass, das war gruselig, das wollen ja die Leute nicht. Sondern wie ich bin, so mache ich auch mein Programm.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wie ist es denn, wenn du jetzt am Tatort bist? Die meisten sterben ja eines natürlichen Todes.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch mal ein Mordopfer darunter? Hast du das schon erlebt?
Ja.
Und dann ist mehr Blut im Spiel, oder wie? Weil dann sonst ist man mit Blut, du bist ja mit Blut gar nicht so.
Wenn es ein Haushaltsunfall ist, dann hast du auch mal Blut oder so. Also Blut ist immer mit ein bisschen dabei oder meistens. Aber wenn jetzt ein richtiger Tatort ist oder so, da hast du schon Blut und dann hast du ja auch eine Tat, die dahinter steckt. Dann erfährst du das, du hörst die Nachbarn vielleicht noch oder die Angehörigen und da gibt es auch ein paar Sachen, wo du echt dann sagst, krass. Und dann stellen wir uns mal vor, es sind ja häufig Beziehungstaten, es ist vielleicht ein Paar und der eine bringt den anderen um, also seinen Partner. Jetzt hast du einen Haushalt, der den beiden gehört hat, da ist vielleicht auch noch ein Auto, was abgemeldet werden muss, der Mietvertrag muss gekündigt werden. Und das ist alles,
das
übernehmen wir
alles
mit.
Du.
Das
okay.
übernehmen wir so mit. Und dann fahre ich ins Gefängnis zu dem Täter. Und dann sitze ich mit dem am Tisch und dann sage ich, ich brauche hier eine Unterschrift, gucken Sie mal, das könnten wir so machen. Wenn Sie wollen, würde ich das übernehmen. Ich, ja, und dann weiß ich, und der erzählt mir natürlich seine Story.
Es könnte auch, sonst würde es Ihre Frau machen, aber das haben Sie ja verhindert, ne?
Ja.
Ja.
Ja,
okay.
Also du sitzt mit dem Täter dann am Tisch, der erzählt natürlich auch seine Story und man hat natürlich eine Wahrnehmung, ich werde dem nicht verurteilen, das ist die Aufgabe anderer.
Das ist ja total spannend.
Aber es ist schon so, du sitzt dem gegenüber und du weißt, du hast die Tat gesehen. Du hast gesehen, mit welcher Kaltblütigkeit vielleicht. Das ist ja, ich sag mal, Männer sind eher die Täter im Affekt.
Ja.
Frauen, die planen. Ja.
Frauen vergiften so, ne?
Ja, ja, das ist so.
Ja, das stimmt natürlich auch vieles von dem, was man sich so erzählt. Erlaubst du dir dann manchmal also wirst du von der Polizei gefragt, wie aus deiner Sicht ein Tathergang stattgefunden haben kann, weil du gibst ja Auskunft vielleicht über den Todeszeitpunkt, über solche Sachen, oder ist da dann der Gerichtsmediziner im Spiel?
Also es ist, ich habe dann manchmal auch so andere Tatortreiniger, die dann so, ja, und dann habe ich das noch gefunden und dadurch wurde der Fall gelöst. Wir haben so gut ausgebildete Polizisten und Polizistinnen. Wir haben echt gute Kriminalbiologen und Gerichtsmediziner. Das ist einfach nicht mein Job. Ich kann zwar, ich sag mal, anhand des Geruches mitunter schon sagen, okay, so und so lange ist die Liegezeit mindestens. Die Ermittlung, das geht mich nichts an und ich habe auch gar nicht die fachliche Kenntnis dazu, jemanden da zurechtzuweisen oder was zu sagen, weil die machen das schon top und die Zusammenarbeit ist da auch toll. Von daher, das ist nicht Job eines Tatortreinigers.
Und es ist ja jetzt nicht Los Angeles, sondern es ist Leipzig, sag ich mal. Das heißt, man begegnet ja auch seinen ganzen Kollegen immer wieder, oder? Also
ja,
das heißt, du bist natürlich auch mit einem Team von Leuten, dann kommen die Kripo und dann kommen die Polizei. Und
ja.
Polizei ist immer involviert, wenn jemand stirbt, oder?
Fast immer. Also wenn der Arzt jetzt sagt, es ist ein natürlicher Tod und es ist alles gut, dann
ja, aber wenn
nicht.
Wenn die Liegezeit über zwölf Monate ist, kann da keiner mehr was. Dann
sagt ja auch so ein Hausarzt dann auch, hier kann ich keine genaue Auskunft über den Tod sagen, wie er eingetreten ist, ob es natürlich ist oder das. Also wird dann schon ein Rechtsmediziner hinzugezogen.
Wenn du da drin warst und gewirkt hast, also kriegt man jede Wohnung wieder so sauber, dass danach an eine lustige Familie mit zwei Kindern vermietet werden kann und die nichts merken?
Ich erzähle immer beim Programm von einem Kollegen, der war früher Fußballprofi. Und wenn ich mit dem durch Leipzig fahre, der sagt immer, hier hat schon mal eine Freundin und da hat schon mal eine Freundin. Und mir geht das tatsächlich auch so. Ich denke immer, hier hat mal einer 6 Wochen tot gelegen, hier haben wir mal 6 Tonnen Müll rausgeräumt. Also ich habe überall Wohnungen. Das ist mir gestern gerade wieder, ich bin durch Leipzig gefahren und denke, hier, das, dort, da, du hast überall, kannst du Geschichten erzählen. Und dann guckst du und siehst im Fenster und denkst, oh, Blumen im Fenster und Gardinen dran, da wohnt wieder jemand drin, krass. So, also denke ich, dass die Arbeit gut gemacht wurde. Also man kann danach auch wieder einziehen.
Würdest du in eine Wohnung ziehen, wo schon mal jemand unter schrecklichen Umständen gestorben ist?
Guck mal, es gibt viele Leute, also unter schrecklichen Umständen weiß ich nicht. Da ja, eigentlich auch, weil aber das ist auch so dieses, muss mein Mieter mir das sagen, ob in meiner Wohnung jemand gestorben ist? Wenn ich einen Altbau habe, der 100 Jahre alt ist.
Da ist schon einiges passiert.
Einiges. Da würde ich beim
Licht. In unserem Haus wurde mal eine Leiche in einem Teppich eingerollt. Oder wurde in einem Teppich eingerollt im Rahmen einer wilden Party, angeblich, und ist dann in diesem Teppich verstorben. Kein Witz. Habe ich mal gehört.
Ja,
also gibt's, ist jetzt nicht belegt, aber habe ich mal gehört, dachte ich mir auch.
Ich sage immer, wenn man nach Hause kommt, Licht anmachen und schönen guten Abend sagen. Man weiß nicht, wer so noch wohnt. Bei mir in der Nachbarschaft gibt's ein Schloss und die ursprünglichen Besitzer sind da wieder reingezogen. Und ich habe mal zu ihm gesagt, naja, Mensch, ganz alleine hier in diesem großen Schloss, haben Sie da nicht Angst? Und er hat gesagt, hey, es sind alles Verwandtschaft von mir. Also warum? Also finde ich geil. Das ist so. Das ist mein Humor.
Aber jetzt nochmal eine bisschen blöde Frage vielleicht. Aber du hast jetzt so erzählt, dass ich den Schluss ziehen würde. Es sind eher die armen Leute, die auf so eine Art und Weise sterben. Du hast von Wendeverlierern gesprochen, so, oder hast du auch eben, ist es auch möglich, jemanden mal in einem Schloss zu finden, der da ewig liegt?
Ja. Ja, auch da gibt's Einsame. Also in allen Bevölkerungsschichten.
Das ist doch toll.
Ja, das ist toll.
Toll. Einsamkeit gibt's überall.
Ja.
Das ist schon mal ein positiver Aspekt.
Das kann halt isolieren, ne? Das ist,
ja.
Und wenn dann noch eine Demenz dazukommt oder Alzheimer oder sowas, dann passieren die kuriosesten Sachen.
Welches Möbelstück sagt am meisten über einen Menschen aus? Oder welcher Raum? Oder welches gibt es irgendwas, wo du immer guckst und dann gleich dir denkst, okay, verstehe.
Na, eigentlich ist es ja so, wenn du in so eine Wohnung reinkommst, dann kannst du die lesen. Du siehst, was das für ein Mensch war, wie der gelebt hat, was seine, war es jemand, der sehr, sehr sozial, sehr umgänglich war. Dann merkst du es ja an der Einrichtung zum Beispiel, ob viele Pflanzen da sind. Ist es jemand, der ganz akkurat alles glatt, alles gerade, alles ordentlich geräumt hat? Oder ist es vielleicht auch jemand, wo die Trophäen da sind und so, der sich präsentieren musste? Das merkst du ja schon. Und diese drei Arten oder diese drei Phasen des Sterbens, die gehen für mich noch weiter. Es gibt für mich eine vierte und eine fünfte Phase. Die vierte Phase ist nämlich, wenn man in so eine Wohnung reinkommt, das ist dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben spiegelt ja die Wohnung oder dieses Haus, der Lebensmittelpunkt, diese Festung, die man da hat, spiegelt das wieder. Und wenn wir jetzt zum Beispiel da den Eiffelturm haben, was jetzt so Nippes ist, also so Krimskram, den man wegschmeißt, den wir wegschmeißen, weil es ja nichts ist, der hat aber für den Bewohner, den ursprünglichen, einen sehr hohen ideellen Wert. Das war vielleicht eine schöne Hochzeitsreise oder irgendein Moment, wo dieser Eiffelturm gekauft wurde. Und wenn wir so eine Wohnung leer räumen, löschen wir ein Leben aus. Dann ist das Leben nochmal beendet, weil diese Festung und dieser Lebensmittelpunkt ist nicht mehr da. Zum Abend, wenn wir auskehren, ist das Leben ausgelöscht. Und die fünfte Phase ist, wenn man sich an Menschen nicht mehr erinnert, dann ist derjenige wirklich tot. Dann gibt es den nicht mehr, wenn wir nicht mehr von dem sprechen. Und manchmal gibt es so dieses, ein Freund, ich habe mal mit einem früheren Arbeitskollegen mich so ein bisschen überworfen gehabt, der hat mich beschissen und ich war sehr verärgert darüber. Und dann kam ein Freund und sagte, Thomas, wärst du immer noch sauer, wenn du wüsstest, der hat nur noch 3 Tage zu leben. Wenn du jetzt sagst, ja, dann ist er doch eh für dich gestorben. Dann ist es egal. Aber wenn du sagst, nein, dann schaff's aus der Welt. Weil wenn hätte kommt, ist haben weg. Und häufig hat man jemanden, mit dem man ewig nicht gesprochen hat, weil man sich gestritten hat. Manchmal weiß man schon gar nicht mehr, warum man sich mit dem gestritten hat. Und da kann ich nur sagen, schafft's aus der Welt. Weil eine Sekunde im Leben kann alles verändern. Und dann kann man das nicht mehr. Und dann ist das nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und dann hat man nur noch den beschissenen Gedanken. Und schöner wäre es, dass man sich an schöne Momente erinnert und an vielleicht Sachen, wo man gelacht hat miteinander. Weil die da oben, die wollen nicht, dass wir traurig sind, immer unser ganzes Leben. Wir sollen trauern in der Phase, aber die wollen, dass wir lachen, dass wir fröhlich sind und dass wir an schöne Momente uns erinnern.
Jetzt hast du gerade gesagt, innerhalb von einer Sekunde kann sich das ganze Leben verändern. Das gilt ja auch für Unfälle und vielleicht auch für Unfälle, die außerhalb des Hauses stattfinden. Da bist du aber nicht zuständig, oder? Es ist bei dir schon, also es muss ein im geschlossenen Raum stattfindender Tod sein, oder?
Ganz selten ist, dass man gerufen wird, weil auf dem Fußweg Blut ist oder vorm Haus oder sowas, dann machen wir das auch weg. Aber ansonsten ist das nicht unser Job.
Du hast mir vorhin nochmal so deinen letzten Instagram-Eintrag gezeigt. Da war eine relativ undefinierbare Masse auf dem Boden, die, ich weiß nicht, zusammen. Was sind das für Werkzeuge, die man braucht, um so einen Leichenschmatze abzukratzen? Hat man da, sind das eher Gartengeräte? Gibt es den Tatortreinigershop, wo man seine Berufswerkzeuge irgendwie sich zusammenkaufen kann?
Also man kann über uns ein paar Sachen ordern. Wir bilden ja auch aus. Wir haben aber zum Beispiel Spachteln. Die sind komplett aus Plastik. Also da ist kein Holzgriff und sowas, weil da setzen sich ja Bakterien fest. Und Tatortreiniger sollte sich nie was mit nach Hause nehmen. Das ist einfach, oder Arbeit mit nach Hause nehmen. Und deswegen benutzen wir natürlich Sachen, die man reinigen und desinfizieren kann. Auch die Schrubber. Also wenn da ein Tatortreiniger mit Holzschrubbern kommt, Katastrophe. Also nee, das geht nicht. Das muss zu reinigen und zu desinfizieren sein.
Wer reinigt oder und desinfiziert denn dann hinterher? Das ist ja der noch viel schlimmere Job.
Also das gehört mit zum Handwerk dazu.
Ach, das machst du dann auch noch mit sozusagen. Weil das ist ja eigentlich, finde ich immer, also ich finde, es gibt ja viele Arbeiten, die man so mittelgerne macht, aber dann noch viel schlimmer ist es dann, wenn die mittelgern Arbeit abgeschlossen ist, dann nochmal die Pinsel auswaschen, den Besen reinigen irgendwie so. Das sind ja dann die nervigen Arbeiten.
Ja, aber das gehört dazu und dann muss dann das Auto auch wieder am nächsten Tag einsatzbereit sein oder vielleicht die nächste Stunde. Das weiß man ja manchmal nicht, wie schnell das wieder geht.
Wie viele Menschen verarbeitest du pro Woche?
Aber wenn du es so sagst, ich werde mich hier nicht selber belasten. Also ich denke, wir haben so im Durchschnitt zwischen 2 und 4 Leichen in der Woche.
Okay, das ist gigantisch. Es wird viel gestorben, gell?
Ja, Gott sei Dank.
Ja, so. Die Daumen. Ja. Du hast zu mir gesagt, wenn du deine Vorträge machst oder wenn du auf Tour gehst, zeigst du ja auch wirklich Fotos, natürlich von den Wohnungen, aber auch von den Leichen.
Ja.
Und du hast gesagt, das lasse ich mir dann aber vorher freigeben.
Ja.
Wer gibt es dann frei?
Die Angehörigen halt. Also ich frage dann schon Angehörige oder, also mit Tod erlischt das Recht am eigenen Foto.
Das ist interessant, weil ich mich oft gefragt habe, wie ist das eigentlich möglich, dass man das dann so sieht. Okay.
Aber auch da würde ich jetzt zum Beispiel, es gibt immer einen Nachlassverwalter oder jemand und da gucke ich schon, in welcher Form, und es hat immer auch was mit Anstand und Respekt zu tun. Also man erkennt auch die Leichen jetzt nicht oder aber ich zeige halt bestimmte Situationen, auffinde Situationen und erkläre die und ähnlich wie das Michael Zukos halt auch macht.
Wie lange bist du jetzt schon dabei?
11 Jahre.
Hat sich in diesen 11 Jahren irgendwas verändert? Also kann man sagen, die Leute sterben anders, sie sterben einsamer,
Verwahrlosung nimmt zu, Messi nimmt zu und es sind doch auch jetzt junge Leute halt mit dabei. Das war am Anfang, ich sag mal vor 10 Jahren noch nicht so. Jetzt hat man doch häufiger auch junge Menschen, die tot aufgefunden werden. So ist meine persönliche Wahrnehmung.
Mhm. Habt ihr ein Nachwuchsproblem? Also in einem Job?
Ich habe ganz viele Anfragen für Praktikum. Was ich aber nicht mache, ist so ein Tatortreiniger-Tourismus. Da muss ein ernsthaftes Interesse sein. Und ich frage halt auch wirklich nach, wie ist der Gesundheitszustand? Weil man sich selber überschätzt vielleicht. Und wenn ich vielleicht mit der Psyche schon mal irgendwo Probleme habe, dann bin ich für den Job nicht geeignet. Und das muss man auch einsehen. Und ich weiß, das fasziniert denjenigen dann vielleicht und er möchte gern und so. Aber uns holen die Sachen ein und wir erleben und wir treffen Menschen in sehr verwundbaren Augenblicken und wir erleben Schicksale, die kann man sich als, ich sag mal, Normalsterblicher in dem Fall nicht vorstellen. Und das musst du auch verarbeiten können. Du musst damit umgehen können. Mhm. Und wenn es da schon mal Probleme gab, dann mach den Job nicht. Also, und da müssen wir auch Menschen vor sich selber beschützen. Mhm.
Gibt es Dinge, die dich immer wieder einholen? Also, wo du sagst, boah, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder vor meinem inneren Auge sehe?
Also, ich kann mit Kindern schlecht, weil ich selber Papa bin. Das ist so.
Okay, also, das passiert auch. Okay, ja.
Ja, und dann hast du auch vielleicht Verbrechen mit Kindern und da bin ich schon echt, klar, also, ich bin auch sensibel, da habe ich auch, da rollt mir auch mal dann auf dem Nachhauseweg eine Träne über die Wange.
Ja.
Also, da habe ich echt zu knaubeln, sage ich mal. Und ansonsten, muss ich ein kleines bisschen ausholen, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 im Grundgesetz. Und Luft, die wir atmen, das ist ein Grundrecht, das braucht der Mensch, ohne dem kann er nicht leben. Und genauso ist das aber auch mit Wasser. Wenn ich aber meine Wasserrechnung nicht bezahlen kann, weil ich vielleicht finanziell schlecht dastehe, dann ist es heute mittlerweile schon so, dass man von außen mit einer Fernbedienung deine Wasseruhr abschalten kann. Und deswegen fließt in vielen Wohnungen kein Wasser mehr, weil es abgestellt ist.
Nein.
Deswegen haben wir, ich könnte eine Show machen nur mit Toiletten, die übervoll sind und gruselig aussehen. Und die können sich natürlich auch keinen Tee oder keinen Saft oder keinen Kaffee kochen oder so,
das heißt,
weil die eigentlich kein Wasser haben.
Oh Gott, das ist ja aber
so, und wenn die Toilette,
wie viel Wasser man auch jeden Tag braucht, ohne es überhaupt zu merken, weil man so ganz automatisch natürlich den Hahn anmacht, wenn das nicht mehr geht.
Ich finde, Wasser sollte nicht kostenlos sein.
Nee.
Auf keinen Fall. Weil dann, wenn man im Hotel ist, dann tut man 3-mal duschen, einmal lässt man sich noch die Wanne voll, weil man sagt, heute hat man ein bisschen Zeit. Also wenn es kostenlos ist, dann nutzt man es.
Ja.
So. Aber ich finde, es müsste so ein Grundrauschen geben, dass jeder am Tag 5 Liter zur Verfügung hat.
Naja, vor allem, wenn du sagst, es gibt ein Grundrecht auf Verwahrlosung, dann muss es ja eigentlich auch ein Grundrecht auf minimalen Wasseranlieferung geben.
Und wenn es, ich sag mal, 5 Liter sind, einmal Toilette drücken und einen Kaffee kochen und auch einmal unter die Arme waschen, sage ich jetzt mal übertrieben. Aber das muss möglich sein, finde ich, weil wenn die Toilette eben nicht mehr gespült werden kann, ist sie irgendwann voll.
Ja, was haben sich denn die Wasserwerke dabei gedacht, ehrlich gesagt?
Ja, das ist ein Riesenmarkt. Da wird Geld verdient.
Ja, gut, aber es ist ja wirklich ein existenzielles Recht, ja, zugestatten, dass er seine Klospülung betätigen kann.
Aber Wasser ist...
Okay, also das kann ich mir jetzt, um nochmal auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, vorstellen, dass wenn kein Wasser mehr im Haus war, was glaubst du, wie lang maximal die Leute das teilweise, also deiner Erfahrung nach, ausgehalten haben ohne Wasser?
Aushalten die das echt lange. Was aber passiert, und das können sich viele nicht vorstellen, wir hatten jetzt Sterben für Anfänger, gibt's ja die zweite Staffel.
Ja, da bist du drin und lustigerweise, ich habe mit beiden Protagonisten gesprochen, nämlich mit Steffen Halaschka und mit Olivia Jones, und die haben ja also in den höchsten Tönen geschwärmt von diesem Thema. Und
war die Situation ja auch. Also es passiert dann eins, die Leute nehmen sich Eimer und machen in den Eimer rein. Mhm. Stoffwechselendprodukte, also alles, was aus dem Körper rauskommt, kommt da rein. Schon wenn ich die Eimer sehe, klopft es oben am Zäpfchen bei mir an. Also das ist was, wo ich so einen Würgereflex habe. Ich kriege das hin, die auszuschütten.
Ja.
Wir haben aber ein Verfahren entwickelt, unter uns Mitarbeiter, also mit den Mitarbeitern, die ich habe, wie man die Eimer dann zum Beispiel leer macht. Das Verfahren heißt Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Verlierer muss dann ran.
Wirklich?
So, und dann muss man mitunter, also den Eimer kann man wegtragen, aber wenn der so randvoll ist, dann es fliegt ja eh alles weg. Also geht man in die Küche, holt so eine große Suppenkelle und tut da erstmal noch ein bisschen rein.
Nein, jetzt
rüber.
Hör doch auf,
das
Thomas.
Nützt ja nichts.
Aber ich meine, ich denke mir immer, dass überhaupt so ein Eimer noch geleert wird. Ich stelle mir das so vor, dass da so ganz große Behältnisse kommen, die wahnsinnig dicht sind und du schmeißt da alles rein.
Nee, aber die Eimer müssen ausgeschüttet werden. Und es passiert ganz oft, dass die ihre Flaschen, ihre Pfandflaschen nehmen und da reinpinkeln. Und der Fall, wo ich mit Steffen Halaschka und Olivia Jones war, da war ein Riesenberg mit Flaschen. Und Olivia hat gesagt, was ist das? Apfelsaft? Und dann habe ich ihr das erklärt und die konnte das nicht fassen.
Aber du hast gleich verstanden, was das ist, oder?
Ich wusste
oder?
Es sofort dann. Ja, klar,
weil das
macht
jetzt eine übliche Maßnahme ist. Ja klar, ich meine,
und das waren
muss es
dort
ja
in diesem Haus 3.500 Liter. Urin in Flaschen.
In Flaschen.
Also kannst du, und das sind so, da sage ich, oh, nicht schon wieder.
Nee. Okay, also das merken wir uns bitte. Raum Leipzig, aufgepasst.
Überall, das hast du überall in Deutschland. Das kannst du.
Das ist,
wenn ich auf Tour bin und ich fahre durch München oder Köln oder so und du fährst durch, dann gucke ich an den Fenster und einer meiner Freunde Daniel, der auch mal träumt und immer ein guter Freund wirklich mittlerweile ist oder schon immer. Und wir fahren dann so durch, der begleitet mich immer zur Tour mit und ich sehe, oh, guck mal dort oben am Fenster, das ist voll, das ist trockener Messi und oh, hier ist auch Arbeit und so. Wir sehen überall, also wir können überall Geschäfte eröffnen. Wir würden überall Aufträge finden. Das ist,
ja.
Ich fahre dann durch die Gegend und so wie andere, hier ist ein schöner Laden, dann, hier guck mal, auch Arbeit.
Naja, in so Häuser reingucken oder in Fenster reingucken ist ja sowieso was Tolles und das kann natürlich ganz wundervoll aussehen, aber manchmal sieht man natürlich auch, was da drin los ist. Also, und ich glaube auch, dass man, ich meine, obwohl wir beide wahrscheinlich in sehr geordneten Verhältnissen leben, man kennt das ja auch von sich, dass man Ecken im Haus hat, also ich will das jetzt gar nicht vergleichen, oder dass man, ich kann auch mal über eine Kiste drüber steigen, eine Woche, weißt du? Und dann irgendwann habe ich diese Kiste vergessen und dann schiebe ich sie ein bisschen weiter rum, aber die bleibt da dann irgendwie stehen und keine Ahnung. Also ich glaube, man kann sich mit vielem arrangieren, von dem man früher nicht gedacht hätte, dass das möglich wäre.
Und das ist dann auch so ein fortschreitender Prozess, dass man manchmal, also ich kenne auch viele Leute aus dem öffentlichen Leben, wenn man sich dann so mit denen unterhält, dann sagen die, Thomas, eigentlich bei mir sieht es auch so ein bisschen aus so. Und ich sage dann immer, wir bieten ja auch eine Flaträte an, wir kommen regelmäßig, wenn ihr wollt und so.
Das ist eigentlich
und das ist
toll.
So faszinierend. Und wenn die dann so, ja, bei mir sind es halt viele Bücher oder das. Oder ich war mal auf einer Geburtstagsfeier und hatte damals eine Freundin und dann kam ein Gast von derjenigen, die da gefeiert hat, vorbei und ich mache so, und ich sage, das ist ein Messi. Und da habe ich so geguckt und die da Geburtstag hatte, das war jemand auch aus dem öffentlichen Leben, sage ich mal. Und habe ich dann so gesagt, hey, guck mal, hab das gerade hier und der ist Messi. Und die, Quatsch, kann ich mir nicht vorstellen und so. Und ich habe dann so erklärt, warum ich es denke und so.
Warum
und
dachtest du es denn?
Der Geruch. Also es war wirklich dieser typische Geruch, den ein Messi mit sich trägt.
Was ist das für ein Geruch?
Nach so leicht stockig und,
so
ein bisschen
schön.
Stockig. So.
Ich weiß ganz genau.
Aber also ein ganz bestimmter, wenn du ein, zweimal in so Messi-Wohnung warst, sagst du, ja. Und dann habe ich erklärt, wie es sein Fenster aussieht. Und sie ist danach mit ihrem Lebensgefährten vorbeigefahren und hat dann angerufen und gesagt, Thomas, du hast recht, du hast recht.
Also das heißt, du hast sehr viel über Menschen gelernt.
Ja, ja. Und weil ich, glaube ich, auch nicht bloß reingehe und räume und sage, so ein Dreckschwein, wie lebt der hier? Mhm. Sondern weil ich mich damit auseinandersetze, kann ich vielleicht auch so gut drüber berichten und erzählen, was halt auch so ein Unterschied ist. Ich finde trockene Messis so faszinierend. Ich hatte eine Wohnung, die hatte dann sich so diese Schälchen mitgenommen, die es beim Obst und Gemüse so gibt, wo so die,
ja.
Und die hat zum Beispiel in eins dieser Schälchen von den Schokobons das Papier reingelegt, in eins
also
dieses
in
Papier.
Sich ordn- also
in sich ordentlich,
groben,
System.
Unordentlich, ja. Aber wenn man genauer hingeguckt hat, war ja. System dahinter.
Und das sind häufig sehr intelligente Menschen, sehr, sehr intelligente Menschen, sehr belesen, manchmal, also sehr oft auch sehr vermögend, erstaunlicherweise. Mhm. Und die hatte Brillenputztücher, und die hat sie immer so aufgerissen und den kleinen Schnippel hat sie in eine Packung getan und diesen großen, diese Tütchen hat sie genau. So eingesammelt. Und die hat das alles aufgehoben, alles und alles sortiert und jedes hatte seine Ecke, das hat alles System.
Aber bist du da auch mal in die psychologische Struktur eingestiegen und hast dir auch mal irgendwie Material gekauft und mal gelesen, warum Menschen so sind oder so werden?
Das sind ja Zwänge. Mhm. Ich hatte mal einen Fall und da hat die Schwester gesagt, Herr Kunde, ich verstehe nicht, dass mein Bruder, so, wenn sie meinen Bruder kennengelernt hätten, sie hätten das nie gedacht, dass der so lebt. Wir haben auch immer telefoniert, der wollte nie besucht werden. Und so, aber ich hätte nicht gedacht, dass der so lebt. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, wissen Sie was? Ich glaube, ihr Bruder war super intelligent. Der war sogar fast schon inselbegabt. Der hatte ein Thema, was ihm mega interessiert hat. Der war in Mathematik gut. Und da habe ich so zu ihr gesagt, mein Gefühl sagt mir, ihre Eltern sind Akademiker gewesen oder sind Akademiker. Sie hatten auch eine gute Kindheit, sie haben nichts auszustehen gehabt, Essen, Trinken und warme Kleidung und alles war da. Aber ich glaube, ihre Eltern waren sehr streng, es war eine soziale Kälte bei ihnen. Mhm. Und hat sie angefangen mit Weinen und hat sie gesagt, wie können Sie das so erzählen? Wo wollen Sie das? Und dann habe ich gesagt, ich mache den Job eigentlich halt schon 10 Jahre. Ich kann so eine Wohnung lesen. Also ja. Das ist, man erfährt schon sehr viel über die Menschen, die in so einer Wohnung leben.
Ja. Und wie gut, dass du das auch alles teilst, weil man kann dich nicht nur auf Tour sehen, sondern du machst Podcasts, du bist zu Gast und ich habe jetzt gerade eben festgestellt, du bist der beste Gast, den man sich vorstellen kann, weil es gibt ja überhaupt es gibt ja kein Thema, was man mit dir nicht besprechen könnte. Letzte Frage, putzt du gerne zu Hause?
Also ich war früher nicht sehr unordentlich, aber ich hatte im Kleiderschrank so dieses Haufenprinzip.
Naja, habe ich auch ehrlich gesagt.
Bei mir ist alles auf Kante gelegt, alles ganz akkurat.
Und das kam erst mit dem Job?
Das kam erst mit dem Job und ich mache zum Beispiel, wenn ich früh gehe, immer mein Bett. Also du würdest nie in mein Haus kommen und mein Bett ist nicht gemacht. Mhm. Das ist immer ordentlich, immer. Selbst wenn ich mich mittags hinlegen würde, ich würde es danach machen. Also mein Bett, ich möchte abends nach Hause kommen und in ein ordentliches Bett. Das ist so meine Macke. Ich habe auch so ein paar Schmuddelecken und so diesen Karton, den man irgendwie erstmal zur Seite schiebt. Mhm. Und dann gibt es auch manchmal so ein Kraftakt, wo du sagst, und jetzt räume ich hier mal wieder und schmeiß wieder mal weg. Und ich schmeiß mittlerweile viel, viel mehr weg. Ich bin eigentlich Jäger und Sammler. Ich habe den Job gemacht, weil ich ja Antiquitäten liebe. Das war ja der Ursprung. Und ich habe ein altes Stallgebäude und das habe ich als Küche umgebaut. Und das ist aber so eine Sommerküche, sage ich immer dazu. Da hängen überall Töpfe, da sind alte Schränke, da sind Sammelsurien. Also das ist so eine richtig urige Küche, wo man sagt, ach, da könntest du eigentlich einen schönen Film drehen, hier Rosamunde Pilcher.
Ja, und kannst du doch mal anbieten.
Ja, das ist der Stress. So Kamerateam und ja. Oh, ich habe einen Akku vergessen und so. und ich kann mittlerweile, glaube ich, behaupten, ich habe die meisten Kameraleute kotzen sehen.
Ja.
Das ist, und wenn die dann die Maske noch aufhaben,
dann wird's ja noch.
Und die schaffen das nicht rechtzeitig abzuhören. Und es kommt hier so an den Seiten. Ist das eklig.
Ist das fürchterlich. Also das bedeutet, du hast auch ab und zu mal wirklich Kamerateams dabei,
ja,
die dich begleiten.
Immer mal Sachen, wo ich begleitet wäre, wenn das interessante Fälle sind. Oder es gibt so, ich sag mal so Influencer, die manchmal dann gerne mal so ein Praktikum machen wollen. Und wenn es machbar ist und wenn man eine Drehgenehmigung kriegt und so, dann mache ich das auch. Mhm. Weil das auch spannend ist, denen zu zeigen, was eigentlich hinter verschlossenen Türen passiert. Ja, und dass wir sehr schnell, guck mal, du kommst abends nach Hause, bist gestresst, hast ein krassen, anstrengenden Tag gehabt. Und in der zweiten Etage, die Omi, die steht draußen im Treppenhaus, macht eine Alibi-Handlung an ihrem Schuhschrank und guckt einen blöde an und man ist eigentlich genervt. Aber es gab mal den Augenblick, da habe ich die mal angelächelt. Und seitdem freut die sich auf mich und hofft, dass sie wieder ein Lächeln kriegt. Mhm. Ich bin vielleicht einer der wenigen sozialen Kontakte, die steht 18 Uhr am Fenster und wartet schon. Und wenn ich nicht rechtzeitig nach Hause komme, macht die sich sogar Sorgen. Mhm. Und wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir dann sagen, wissen Sie was, Frau Müller, ich hatte einen Scheißtag, heute will ich nur noch duschen oder eine schöne Badewanne nehmen und dann gucke ich noch ein bisschen Fernsehen. Aber am Wochenende, da quatschen wir 5 Minuten, ich bringe Ihnen auch ein Stück Kuchen wieder vom Bäcker mit und grüßen Sie Ihren Willi in Wellensittich.
Bei dir möchte ich auch mal Oma sein. Wenn du von der Arbeit kommst, duschen oder Badewanne oder geht's auch mal nur mit Hände waschen?
Duschen.
Duschen.
Ja.
Ja, gell?
Ja.
Ja, aber an dich kommt ja nichts dran. Du hast ja diese, weißt du, was mich nervt? Arbeit mit Handschuhen. Also deswegen wäre schon ehrlich gesagt der Tatortreinigerjob nicht sowas für mich, weil ich bin genervt, wenn ich Handschuhe tragen muss.
Wir haben so...
Ich nerv mich auch im Garten, weißt du, kannst du nicht richtig...
Bin ich auch so beim Bauen und Basteln und so, nervt mich das auch. Mhm. Beim Arbeiten, die Handschuhe, wir haben so, die haben eine Struktur drauf. Da lässt sich das alles besser anfassen, weil Leichenflüssigkeit ölig ist und sonst würde das uns ja auch wegflutschen. So, und deswegen haben wir so einen Handschuh, der das besser hält.
Okay.
Mit denen arbeitet sich schön.
Super. Dann, liebe Freunde da draußen, ich meine, wir haben jetzt wirklich so viel von dir gelernt. Es ist wirklich fantastisch und ich bin mir sicher, die ein oder andere Geschichte hast du natürlich schon oft erzählt, weil natürlich die Leute wahrscheinlich alle ähnliche Fragen fragen.
Häufig.
Aber es war so derartig interessant, deswegen bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir und ich hoffe, ja, vielleicht kann sich ja das Sterben in den nächsten 10 Jahren nochmal so revolutionieren, dass ich dich einfach nochmal einladen kann, weißt du?
Das wäre mega.
Vielleicht kommt nochmal ein ganz neuer Aspekt dazu, den wir jetzt gar nicht behandelt haben.
Ja. Es gibt bestimmt noch ein paar Storys zu erzählen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig drauf gefreut.
Also bei 2 bis 10 Toten pro Woche, würde ich mal sagen, haben wir, oder bis bei 2 bis 4 haben wir noch eine gute Chance, dass da noch viele, viele Geschichten dazu kommen. Du schreibst alles auf, du hältst weiterhin deine Vorträge und sonst kommst du zu uns ins Podcast.
So machen wir's.
Thomas Kund war bei uns. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke sehr.
Ab jetzt, egal wo ich hinkomme, immer in den Wohnzimmer- und Schlafzimmerschrank gucken, ob da vielleicht Einweggläser stehen mit irgendwelchen Substanzen, die mir komisch vorkommen. Das war spannend.
Mega, das war wirklich toll. Das war wirklich, also ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
Ja, wir dürfen ja jetzt schon ein bisschen Lust darauf machen, dass wir in der nächsten Woche einen weiteren unprominenten, aber nicht minder interessanten Gast bei uns haben werdet. Seid mit dabei und schaltet ein. Wir freuen uns.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de